Herzlich willkommen zum Sports Innovators Talk. Sports Innovators Talk, der Podcast des Sports Innovators Club mit Kai Eisele und Tom Ruß.
Heute bei uns zu Gast ist Sven Schimmel. Sven ist 34 Jahre alt, kommt aus Reutlingen und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des VfB Stuttgart bis hin zu den Profis. Meistens spielte er für die zweite Mannschaft in der dritten Liga. Von dort aus wechselte er zum SVW in Wiesbaden, die ebenfalls in der dritten Liga spielten. Nach 2 Jahren beendete Sven für Außenstehende überraschend seine Karriere, war er doch einer der besten Außenverteidiger der Liga. Heute ist Sven Mentalcoach. Ich arbeite selbst seit einem Jahr eng mit ihm zusammen. Wir sprechen über seinen Weg nach dem Karriereende mit 23 Jahren zu einem der bekanntesten Mentalcoaches Deutschlands. Sven, schön, dass du hier bist.
Cool, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen.
Danke euch.
Wir wollen ganz kurz darauf eingehen, weil es interessiert bestimmt einige, wie es dazu kam, dass du mit 23 Jahren deine Karriere beendet hast.
Also, das werde ich relativ oft gefragt. Um die Story jetzt nicht ausufern zu lassen, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass ich einfach mit dem Druck und mit den Situationen, denen ich ausgesetzt war im Profifußball, einfach nicht klar gekommen bin. Und das hat sehr, sehr viel mit meiner eigenen Person zu tun, weil ich immer schon ein sehr sensibler Spieler war und mir alles zu Herzen genommen habe, mir viele Gedanken gemacht habe über alles und jeden, eigentlich auch so ein Stück weit kritikunfähig war, muss man schon auch sagen, weil ich einfach alles persönlich genommen habe. Und das hat sich dann auch beim VfB schon so durchgezogen in der Jugend. Und ich meine, ich wurde damals auch nie mit mentale Arbeit oder so konfrontiert. Das heißt, man hat es auch als junger Spieler damals auch nie hinterfragt, ob das jetzt irgendwie falsch oder richtig ist, was man so denkt, sondern das waren einfach meine Gedanken und das war ich. Und ich bin damit nicht so richtig zurechtgekommen und hatte mir dann einfach auch in der Zeit in Wiesbaden, du hast es schon gesagt, ich meine, in Wiesbaden habe ich 62 Spiele gemacht in 2 Jahren. Das ist fast nahezu jedes Spiel. Mhm. Und trotzdem habe ich mich gefühlt wie ein Spieler, der irgendwie immer auf der Bank sitzt oder einfach vom Selbstvertrauen nicht auf dem Level eigentlich war, auf dem er vielleicht sein sollte. Und es hat viel mit Ängsten auch dann zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich dann einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass wenn ich jetzt noch weitermache, es vielleicht in eine Richtung geht, die ich dann irgendwann nicht mehr auffangen kann. Und deswegen, ja, war das eine Entscheidung, die sich irgendwie angebahnt hatte und die nicht von heute auf morgen getroffen wurde, sondern einfach, ja, so eine logische Konsequenz war aus den ganzen Jahren, in denen man irgendwie für den Profifußball gearbeitet hat, schon als kleiner Junge, irgendwie mit 12 Jahren. Und das hat sich dann einfach summiert und dann bin ich da rausgegangen.
Ja, also für mich, eben auch als Fußballer, diese Gedanken, oder Sven, wir kennen uns ja gut, ich weiß genau, was du meinst, weil einfach, man bekommt nichts an die Hand. Teilweise die Härte dann auch von Trainern oder von Mitspielern, das ist, du wirst ins kalte Wasser geworfen. So. Und da machst du dir eigentlich, du kommst ja als Fußballer oder als Sportler oft nur dazu, weil du dein Hobby ausübst und das dann, ja, man kann jetzt sagen, du machst es zu deinem Beruf, ob du es jetzt wolltest oder nicht, aber du willst einfach weiter kicken. So, oder halt Bälle fangen in meinem Fall. So, und dann kommen natürlich von wenn du den Profivertrag unterschreibst oder wenn du in die zweite Mannschaft kommst, wo dann auch einmal gestandene Spieler, nicht immer nur die in deinem Alter mitspielen, kommen dann auf einmal dazu, dann geht's auf einmal um Kohle und nicht mehr um, ich will einfach nur Spaß mit den Jungs haben, sondern dann kommen auf einmal ganz andere Drucksituationen, Umstände dazu. Würdest du sagen, dass das in der Jugend aber auch schon so war, also auch selbst mit Gleichaltrigen?
Es kommt ja immer drauf an, wie du die Dinge einordnest. Also nichts löst ja Druck aus, erstmal, sondern wie du die Sache bewertest, das löst ja Druck aus. Das heißt, es hat ja sehr viel mit meiner Person zu tun. Und ich meine, dir kann irgendjemand was sagen, ja, oder dich kritisieren oder dich anmotzen im Spiel oder so. Am Ende kommt es darauf an, wie ordnest du es ein. Es gibt Spieler, die ordnen es dann so ein, okay, dem zeige ich es jetzt, ja, jetzt gebe ich richtig Gas, so, ja, was will der von mir? Oder es hemmt mich so krass, dass ich erstmal gelähmt bin und überhaupt gar nicht mehr in die Aktion komme. Ja. Mhm. So, und natürlich war das damals in der Jugend schon so, dass, also das bräuchte ich nicht erzählen, also das ist Konkurrenzkampf ist da, ja, es ist eine andere Situation wie im Dorfverein. So, du bist auf einmal nicht mehr der Beste, sondern du bist halt einer von vielen. Jetzt kam ich zum VfB, es war natürlich auch eine gute Ausgangssituation. Ich wurde geholt. Ja, das ist immer gut, wenn du geholt wirst von einem Trainer, da bist du erstmal drin, ja, weil ich meine, das musst du ja irgendwie verargumentieren, wenn du dann Spieler holst, den dann auf die Bank setzt. Bedeutet, ich hatte schon mal ein gutes, ja, irgendwie eine gute Ausgangssituation. Das ist mir aber heute klar. Damals war mir das nicht klar. Damals kam ich dahin und war erstmal so der Underdog, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt hier erstmal durchsetzen und erstmal gucken, ja, und dann habe ich im ersten Spiel die 9 gekriegt. Nummer 9.
Ja.
Und das war für mich dann schon direkt so krass, ich bin jetzt hier wirklich ein Teil des Kaders so.
Du warst da ja damals auch schon Außenverteidiger.
Nee, Stürmer.
Stürmer.
Ich bin als Stürmer zum VfB.
Ja.
Und natürlich ist es dann so, dass du trotzdem, oder ich, bei mir war es zumindest so, dass ich trotzdem immer das Gefühl hatte, egal ob ich, wie viele Tore ich geschossen habe, egal wie viel ich gespielt habe, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich immer noch hier durchsetzen.
Mhm.
Ja, und dann, also ich habe mich nicht so gesehen, wie vielleicht viele andere mich gesehen hatten, so vom Stellenwert des Spielers. Und dann nimmst du natürlich auch viele Sachen, wenn du jetzt irgendwie angemeckert wirst von dem Spieler zum Beispiel, dann triggert dich das natürlich auch, weil du selber diese Überzeugung ja noch gar nicht hast. Wenn ich jetzt überzeugt gewesen wäre von mir, dann hätte mich das ja anders beschäftigt. Dann hätte das auch keinen Druck wahrscheinlich in mir ausgelöst, sondern dann hätte ich das einfach aufgenommen und wäre hier rein und da wieder rausgegangen, ungefähr. Ja, aber so hat sich das die ganze Jugend durchgezogen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass es sehr stark einfach damit zusammenhängt, mit welchen Charakteren du zusammenspielst. Aber ich glaube, die Charaktere, die du in der Mannschaft hast, ob das jetzt schwierige Charaktere sind oder nicht, die hast du überall. Egal, ob das Profibereich ist, ob das Jugendbereich ist, egal wo du bist, hat viel mit der Persönlichkeit zu tun, weniger mit dem Fußballer allgemein.
Jetzt ein bisschen fast forward. Sven, wir haben jetzt gerade über deine Jugend oder dann auch über Erfahrungen in Jugendzeitraum gesprochen, aber du hast vorher gesagt, das war dann so ein Prozess, wann du aufgehört hast oder wie du aufgehört hast mit deiner Profikarriere. Führ uns mal durch. Was hast du dann gemacht?
Also erstmal war natürlich die Überlegung, also so wie du es auch gerade sagst, also erstmal war die Überlegung, was mache ich jetzt? Ja, also ich wusste ja oder ich konnte das ja schon so ein bisschen absehen, auch so im letzten Jahr Wiesbaden. Irgendwas war ja in mir, so irgendwas war ja nicht ganz richtig. Und dann habe ich natürlich schon überlegt, okay, wie geht's jetzt nach dem Jahr weiter? Also was mache ich denn jetzt, wenn im Winter oder so der Verein kommen würde? Und da hat es dann angefangen auch, dass ich mir Gedanken gemacht habe, so ja, so richtig, weil mein Vertrag ist ausgelaufen. Das heißt, jetzt stand natürlich wieder eine Entscheidung an und an der kam ich nicht vorbei. Und dann habe ich damals, weil ich...
Aber es lief ja gut, du hast ja gespielt.
Lief ja gut. Und das heißt, irgendwo war eine Entscheidung, also ich musste ja irgendwo eine Entscheidung treffen. Auch wenn es nicht gut gelaufen wäre, wäre es zwangsläufig zu einer Entscheidung gekommen. Also egal, ob es dann um einen neuen Vertrag geht bei einem anderen Club oder um eine Vertragsverlängerung oder eben, wie gesagt, so wird es in meinem Fall das Profikarriereende. Und ich habe ja neben dem Fußball viel Musik gemacht. Also das war so mein Ausgleich zum Fußball. Und mir hat Spaß gemacht, auch zu schreiben, so Lieder zu schreiben für meine Band, die ich damals hatte in Wiesbaden noch nebenher. Und deshalb habe ich damals auch meinen Pressesprecher gefragt, ob ich mal ein Praktikum machen kann. Also ob er irgendwie Unterstützung braucht und ich hätte irgendwie Bock, da ein bisschen reinzugucken. Und dann habe ich ein halbes Jahr mit unserem Pressesprecher damals gearbeitet, war dann bei den Pressekonferenzen dabei, immer vorm Spiel in der Trainingswoche. Und es war ganz cool, weil ich wusste dann immer schon die Aufstellung, weil die wird ja dann auch abgefragt und konnte auch, es war schon cool, weil ich konnte dann auch unseren Trainer Peter Vollmann damals auch nochmal ganz anders kennenlernen irgendwie, weil man in einem anderen Setting sich dann auch trifft auf den Pressekonferenzen und so. Und ich konnte halt so ein bisschen reinschnuppern in den Bereich, wie ist es so als Pressesprecher zu arbeiten, was sind da so die Aufgaben. Und es war ja mein erster Berührungspunkt zu irgendwas anderem außer Fußball, was so ein Berufskontext überhaupt erst hat. Und dann habe ich gemerkt, hey, es macht mir eigentlich richtig Spaß. Also ich habe richtig Bock, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Und hatte natürlich auch das Ziel, irgendwie meine Musik, was jetzt so meine zweite Leidenschaft war, da so ein bisschen zu verknüpfen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich wollte nie wieder in den Profifußball zurück. Das war nach meinem Profikarriereende, das war das Einzige, was für mich klar war. Dieses Kapitel ist für mich geschlossen. Das heißt, es blieb für mich eigentlich, wenn ich eine Sache so an mir kannte, dann war es halt die Musik. Mehr hatte ich an mir noch nicht kennengelernt. Und dann war das, klar, der einzige Strohhalm, an dem ich mich so festgehalten habe und gesagt habe, okay, das ist so die Richtung. Ja, und das Schreiben halt. Und dann habe ich gesagt, okay, in Stuttgart gibt es eine geile Hochschule, die Hochschule der Medien, und da will ich hin. Ich habe mich dann noch an anderen Unis beworben und so, hatte dann noch die ein oder andere Zusage, bin dann aber in Reutlingen geblieben, also wieder in die Heimat zurück, und hatte dann tatsächlich erstmal keinen Studienplatz bekommen, obwohl ich Wartesemester hatte durch die Profizeit. Und dann habe ich überlegt, okay, scheiße, jetzt habe ich irgendwie meine Karriere beendet, habe keinen Studienplatz gekriegt, was mache ich jetzt? Weil du kannst dich nur jedes Jahr bewerben, so. Und dann habe ich angefangen, Praktika zu machen. Also in unterschiedlichen Medienunternehmen, war beim Radio, beim Fernsehen, bei der Stuttgarter Zeitung damals, dann bei der Motorpresse, und habe dann Leute kennengelernt, auch in dem Bereich, die mir dann auch irgendwo Türen geöffnet haben, dann auch später, was sehr, sehr gut war.
Und das heißt, das heißt, du hast dann während der Zeit eigentlich beim VfB jetzt, bei der zweiten Mannschaft oder bei Wien, so bevor du die Karriere beendet hast, dich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, okay, was ist irgendwann, wenn ich kein Fußball mehr spiele oder wenn ich meine Karriere jetzt vorzeitig beende?
So richtig nicht. Also es, wie gesagt, so, ich hatte natürlich schon so eine Idee, so eine Richtung, aber beruflich, also es ging erstmal darum, was will ich denn studieren? So, was, also es war klar, ich will studieren, aber was, so was, wo soll's hin? So, jetzt war ich schon 25, schon. Als ich dann angefangen habe, also als ich meine Karriere beendet habe, war es 23, bin dann irgendwann 24 geworden. Als ich angefangen habe zu studieren, war ich 25. Aber weißt du, du studierst dann und bist dann da mit 19, 18-Jährigen, die halt so anfangen, irgendwas zu studieren, wo sie halt denken, okay, das ist ganz cool. So, und jetzt bin ich 25 und mache aber genau das Gleiche. So andere, die in meinem Alter studiert haben oder die dann so in meinem Alter waren, die hatten halt schon eine Berufsausbildung, die haben das halt gemacht, weil sie halt wussten, okay, das Studium bringt mir jetzt für meinen Job, den ich schon mache, bringt mir was, bringt mir das was. Das hatte ich ja nicht. Das heißt, für mich war es schon wichtig, was zu haben, wo ich weiß, okay, das könnte wirklich eine Richtung sein. Also für mich wäre es jetzt keine Option gewesen zu sagen, ich studiere jetzt einfach BWL oder ich studiere jetzt einfach ja irgendwas, das halt was studiert ist, sondern genau, es ging wirklich darum, okay, was interessiert mich, so was, wo könnte ich mir wirklich vorstellen zu arbeiten? Und da war es natürlich eigentlich fast, muss man heute sagen, ein Segen, dass ich nicht gleich den Studienplatz bekommen habe, weil ich natürlich direkt schauen konnte, okay, worauf habe ich denn Bock? So, ist es dann Radio, ist es Fernsehen, ist es... Ich war dann bei der Motorpresse, da haben wir ein geiles Online-Projekt gemacht, wo ich dann noch als freier Mitarbeiter war. War alles cool. Und dann während dem Studium bin ich noch zum Daimler gegangen, um dann auch so die Wirtschaftswelt nochmal so kennenzulernen, so mal komplett in ein Unternehmen zu gehen, was gar nicht so mit Medien zu tun hat, um einfach mal alles abzuchecken. Und das war schon sehr viel wert, weil dann wusste ich irgendwie, okay, was könnte so ein Weg sein? Ja, mein Weg ist dann ganz anders weitergegangen, aber...
Ich wollte gerade sagen, irgendwie gleichzeitig klingt das so, aber als ob das dann alles so Haken waren, okay, das will ich dann nicht machen. weil das ja alles Dinge waren, die dann irgendwie nichts mit dem zu tun haben, was du heute machst.
Ja, also es war wirklich so. Also ich habe viele Sachen ausprobiert, habe ja dann auch beim Daimler gearbeitet nach dem Studium und habe aber da gemerkt, das ist es irgendwie doch nicht. So, das ist nicht die Welt, die ich jetzt irgendwie die nächsten 30 Jahre, in der ich irgendwie die nächsten 30 Jahre verbringen will. Und ich hatte mich halt während der Zeit, also nach dem Fußball, das muss man schon dazu sagen, mich hat der mentale Bereich ja nie losgelassen. Also das war ja immer irgendwie ein Teil von mir. Und ich habe dann in der Zeit auch viel aufgearbeitet, viel an mir gearbeitet, versucht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch viel zu machen, mich damit zu beschäftigen. Aber hauptsächlich natürlich wegen mir. Also es ging jetzt nicht darum, daraus ein Business zu machen. Das war gar kein Gedanke.
Also während deiner Zeit dann bei Daimler nebenbei?
Ja, neben dem Studium, auch nach der Karriere auch direkt und so. Ja, hat mich schon interessiert. Auch, ich meine, es ging ja darum auch, überleg mal, du opferst, oder was heißt opferst, oder du arbeitest dein ganzes Leben darauf hin, Profi zu werden. So mit 12 Jahren wechselst du zum VfB. Und auch schon davor, du willst ja irgendwie, hast immer den Traum, Profi zu werden. Und dann bist du Profi. Irgendwo, ja. Und dann beendest du auf einmal deine Karriere. Ja, so sah es ja von außen aus. Aber natürlich ist es für mich als Mensch auch eine Situation gewesen, die man erstmal verstehen muss. Also, wo man erstmal dahinter kommen muss, okay, wie kann das denn sein? Also, was ist da falsch gelaufen irgendwie zwischendrin? Und das war schon wichtig, das irgendwie aufzuarbeiten. Und das hat Jahre gedauert. Also wirklich, das kam dann auch während dem Studium nochmal hoch. Und das hat Jahre gedauert, bis man das aufgearbeitet hat. Und das einfach dieses Beschäftigen mit sich selbst, das hat mich eigentlich erst so in den Coaching-Bereich auch gebracht. Also ich habe dann nach dem Studium, nach der Daimler-Zeit, dann auch nochmal angefangen, ein Buch zu schreiben über meine Karriere, wo ich von vorne bis hinten eigentlich alles nochmal aufgearbeitet habe. Von meinem ersten Spiel als kleiner Junge bis hin zu meinem letzten Profispiel, wo ich ganz viel reflektiert habe, ganz viel nochmal drüber nachgedacht habe. Und wenn, also das kann ich nur jedem empfehlen, wirklich mal selber ein Buch zu schreiben. Es muss gar nicht das Ziel sein, das zu veröffentlichen, aber wie man sich selber nochmal anders kennenlernt und nochmal einfach, du steigst ja so tief da ein, um die Dinge dann nochmal niederzuschreiben. Das ist eine Erfahrung, die ich jedem echt empfehlen
Im
kann.
Nachhinein dann, also wenn man die Karriere dann beendet hat oder währenddessen
Muss,
vielleicht
kann
schon.
man auch währenddessen machen. Also ich finde, du kriegst halt für ganz viele Situationen einen neuen Blickwinkel. Ja, weil du aus einer ganz anderen Perspektive drauf schaust und das macht was mit dir. Also du denkst ganz anders über Sachen nach und lernst auch ganz viel aus Situationen, die dir widerfahren sind, die dir passiert sind. Ja, auch vielleicht Situationen aus der Kindheit zum Beispiel. Ja, also auch wie es mit den Eltern zum Beispiel war, wie es mit meinem Papa war, wie es mit meiner Mutter war, wie es mit meiner Schwester war damals, als ich dann beim VfB in der Jugend gespielt habe zum Beispiel, dass man auch Sachen auseinander nimmt, wie das war. Weil als Kind denkt man immer, man will irgendwie eine ehrliche Meinung haben nach dem Spiel zum Beispiel. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war eigentlich bescheuert, jedes Mal meinen Papa zu fragen, wie ich gespielt habe nach einem schlechten Spiel. Ja, heute weiß ich, dass es immer aus einer gewissen Hoffnung heraus passiert ist, dass ich einfach wollte, okay, hoffentlich sagt er jetzt, war nicht so schlecht. Aber damals, das war einfach so normal, ja, ohne darüber nachzudenken, ist es jetzt gut für mich? Oder hat das eigentlich negative Auswirkungen auf mich, wenn ich das höre? Ja, und da schaust du einfach ganz anders drauf und du weißt einfach, was du brauchst. Ja, und kannst ganz anders mit dir arbeiten und kannst dich auf auf Situationen in der Zukunft ganz anders vorbereiten. Um das abzukürzen, mit dem Buch sind ganz, ganz viele Türen aufgegangen für das, was ich heute mache. Ja, weil man wieder mit Trainern in Kontakt gekommen ist, mit Spielern. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, irgendwann, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. So die Unterstützung eigentlich für die Jungs und Mädels, egal welche Personengruppen das sind, ob das Trainer sind, Trainerinnen, ob das, wir haben jetzt einen Schiedsrichter im Coaching, egal wer es ist, einfach die Unterstützung irgendwie zu sein, die mir aus heutiger Sicht, wenn ich heute auch drauf schaue, gefehlt hat, ohne zu wissen, ob ich damals offen dafür gewesen wäre.
Hast du denn damals schon zu der Zeit mit einem Mentalcoach irgendwie Überschneidung gehabt? Hast du bei wen oder bei Stuttgart? Also sind jetzt auch keine Vereine, wo man sagt, ja, die sind jetzt irgendwie, also ich meine, ich bin erste und zweite Liga, VfB ist die Saison ja sehr, sehr gut. Also da muss doch
Ja.
irgendwie Unterstützung mal da gewesen sein, oder?
Also das Thema, in dem ich unterwegs bin, ist ja heute noch zum Großteil ein Tabuthema, leider. Und ich habe vor jetzt gut 10 Jahren meine Karriere beendet. Das heißt, die Jugendzeit beim VfB liegt ja noch weiter zurück. Da hast du über sowas nicht gesprochen.
Aber auch bei
Also
wen
da.
nicht damals?
Du wurdest damit nicht konfrontiert. Also wir hatten keine Person damals im Verein, vor allem nicht bei den Profis. Ich weiß nicht, wie es in der Jugend war. Ich meine, das müsste ja nach dem Tod von Robert Enke müsste da eigentlich ja jemand gewesen sein, der im NLZ dann zumindest da gewesen wäre. Aber ich weiß auch von vielen von Nachwuchsleistungszentren, dass das halt nicht genutzt wird. Also das ist halt was, was auf dem Papier steht. Und ich meine, wie sollen das auch Sportpsychologen leisten, wenn du irgendwie als Sportpsychologe da angestellt bist, als einzelne Person und halt irgendwie 6 Mannschaften betreuen sollst? Also wie sollst du da nachhaltig arbeiten mit einem Spieler? Das ist so unmöglich. Und da muss man auch ich meine, viele schimpfen immer darüber, über die Psychologen in den NLZs, aber ey, man muss da wirklich auch sagen, das ist unmöglich, das kannst du gar nicht leisten. Ja, das irgendwie so zu bearbeiten, zu bespielen, dass das irgendwie so einen Mehrwert hat, dass es dann auch am Ende sinnvoll ist. Ja, und ich wurde damals beim VfB nicht konfrontiert mit dem Thema. Ich habe nur dann am Ende, als ich dann dem Verein, als wen dann auf mich zukam, um den Vertrag zu verlängern, habe ich ja gesagt, für mich geht es nicht weiter. Und dann haben die mir einen Sportpsychologen fürs letzte halbe Jahr an die Seite gestellt, um mich irgendwie zu, ja, ich weiß nicht,
zu überreden.
Ja, so zu überreden oder mir halt die Möglichkeit nochmal zu geben, die Entscheidung vielleicht nochmal anders zu treffen. Mhm. Ja, mal zu gucken, was macht das mit mir. Am Ende muss ich sagen, die Entscheidung war so schon so mit Überzeugung getroffen, dass ich damals auch ehrlich gesagt nicht mehr offen war dafür. Ja. Also ich habe das gemacht, aber so richtig aufnehmen konnte ich das damals nicht. Ich wollte es aber auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Also ich wollte einfach nicht mehr.
In dir war der Prozess halt schon so weit, ja, dass du dich da das von jemandem irgendwie reinreden lassen. Es ist halt, für mich ist es immer so eine Zwickmühle, weil du handelst ja dann, du bist ja vom Verein angestellt. So, das heißt, du handelst ja im Interesse des Vereins. Aber eigentlich solltest du ja im Interesse der Spieler handeln. Und da finde ich, ist für mich immer so eine Zwickmühle, weil kannst mir nicht erzählen, dass wenn ein Spieler auf den Psychologen zukommt und sagt, ich fühle mich nicht, also Stammspieler kommt auf dich zu und sagt, ich fühle mich nicht in der Verfassung, irgendwie, mir geht's schlecht, ich mache mir negative Gedanken, ich habe kein Selbstvertrauen. Wie wenn der das für sich behält, also er ist ja, will ja das Beste eigentlich schon auch für den Spieler, aber halt ist für den Verein angestellt, da gibt's so ein Gespräch im Hintergrund. Und das ist so, finde ich, so eine Zwickmühle, wie man das dann in Zukunft löst, dass man sagt, okay, man nimmt die Vereine und tut, oder man nimmt die, ja, man nimmt die Vereine und hat dafür einen externen Coach, der eine Mannschaft nur betreut, dass es nicht so im Sinne des Vereins, dass es so, weil sonst ist das für mich ein Interessenskonflikt.
Ja, als Coach musst du unabhängig sein. Also ja. Ich weiß nicht, du merkst es ja auch in unserer Arbeit, glaube ich, ganz gut. Ja. Also ich versuche ja auch selten in eine Richtung zu coachen. Also ich versuche ja selten auch, ich versuche selten meine Meinung ja auch so richtig reinzugeben, sondern ich versuche dich ja dahin zu coachen, dass du für dich die Entscheidungen dann treffen kannst. Klar machen wir auch trainingstechnisch natürlich viel, ja, was dich da unterstützt in deiner täglichen Arbeit als Sportler. Aber am Ende des Tages darf ich eigentlich auf keiner Seite stehen. Ja, vor allem, wenn ich jetzt mit dem Verein und mit dir als Spieler arbeite. Ja. Und du hast gerade jetzt gesagt, dass da im Hintergrund Gespräche laufen. Also selbst wenn keine Gespräche laufen, du interpretierst ja alles. Also wenn du jetzt, ich sag mal, ich meine, in meinen Coachings ist schon häufig das Thema Trainer. Ja, also viele Spieler kommen ins Coaching und sind unzufrieden mit der Situation oder reden dann über den Trainer und dann ist es halt Thema. So, und wenn das halt intern gemacht wird und du siehst halt zum Beispiel, der Sportpsychologe spricht dann mit dem Trainer, ja, und irgendwie, also du, weißt du, wir interpretieren ja alles, also egal was. Und es ist ja auch so, selbst wenn der Trainer jetzt, ich sag mal, eine neutrale Einstellung zu dem mentalen Bereich hat, ja, und er sieht jetzt dich, wie du mit dem Sportpsychologen arbeitest, wir interpretieren alles. Das ist irgendwo, du, weißt du, wir können nicht vergessen. Also das Ding ist, wenn wir einmal was gesehen haben, gehört haben, egal was, dann ist es hier irgendwo. Das ist so, ja. So, bedeutet, es kommt natürlich auch ganz stark darauf an, welche Einstellung hat der Trainer zu dem Bereich. Ja, also wie ist es? Es ist ja heute immer noch so, dass ich Spieler habe im Coaching, mit denen darf ich jetzt nichts posten, zum Beispiel. Nicht, weil die Spieler das nicht wollen, sondern weil sie halt denken, in ihrem Umfeld gibt's Leute, die das vielleicht nicht gut finden oder die eine negative Einstellung zu haben und dass es dann halt eventuell gegen sie verwendet werden kann in Bezug auf Aufstellung, Spielzeit, was auch immer. Da sind wir leider noch.
Ja, das ist wirklich so.
So, und dann ist es halt, wie gesagt, wir interpretieren immer. Und intern, klar, es hängt ganz stark davon ab, wie steht das Umfeld dazu. Wenn das Umfeld, ich weiß es von ein, zwei Bundesligisten, da weiß ich, dass da gute Arbeit gemacht wird, weil das Umfeld einfach eine sehr, sehr positive Einstellung zu dem Thema hat und da schon richtig gut mitarbeitet. Und dann die Sportpsychologen natürlich auch viel mehr Möglichkeiten haben zu arbeiten, also viel mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, einfach viel mehr integriert zu sein in die Teams. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, die Spieler viel mehr zu erreichen. Das ist ja völlig klar. Wenn dein Umfeld, wenn dein Trainer oder wenn dein Co-Trainer oder wer auch immer negativ über das spricht oder einen blöden Spruch fallen lässt oder so, wie willst du die Spieler da hinkriegen? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, je mehr du das integrierst, je mehr das normal wird, also es soll ja auch gar nicht sein, dass man jetzt da irgendwie ein großes Ding draus macht. Je normaler es ist, desto besser.
Es ist ja auch jetzt, ich meine, Ich weiß, dass der Profisport da sicher nochmal was ganz anderes ist, aber auch in der Unternehmenswelt, beziehungsweise so, wenn ich in meinem Freundeskreis, in meinem Unternehmerfreundeskreis schaue, da ist Coaching mittlerweile etwas, jetzt nicht Mentalcoaching, sondern grundsätzlich Coaching. Man setzt sich mit jemandem zusammen und spricht über Themen. Peu à peu wird es etwas Normales, aber auch erst in einer gewissen Generation. Wenn ich hier in die Umgebung wahrscheinlich zu verschiedenen Mittelständlern gehe, vielleicht ein bisschen patriarchisch, das ist sicher kein normales Thema. Also auch in der Unternehmenswelt ist es so ein langsamer Prozess, dass so etwas zu einer Normalität wird.
Absolut, ja, das sehe ich auch.
Ja. Sven, was mich interessieren würde, du hast vorher gesagt, so ja, du hast dich mental irgendwie auch viel mit dem Thema Coaching und Mentalcoaching beschäftigt, aber wie ist es dann konkret losgegangen? Also was ist dann passiert? Wann hast du tatsächlich den Entschluss getroffen und was waren deine ersten Aktionen?
Also ich habe über das Buch, ich habe mit vielen Trainern dann auch Kontakt gehabt, wieder so ehemalige Trainer, die ja meine Story auch gar nicht so kannten. Also ich meine, klar, man hat sich irgendwie in der Karriere, ist man sich begegnet und hat zusammengearbeitet, aber so richtig, wie das dann mit meinem Karriereende war und so, das verfolgen ja dann auch nicht alle so. Und dann ist man wieder so in Kontakt gekommen, auch über Recherche und ehemalige Mitspieler habe ich dann wieder kontaktiert mal und habe damals auch dann immer mal wieder was gepostet dazu, auch zu dem Buch und so. Und so hat sich das dann schon so ein bisschen entwickelt, dass ich dann über Mitspieler, hatte ich damals den Julius Duchscherer kennengelernt, der mit einem Mitspieler von mir oder ehemaligen Mitspieler von mir in Koblenz zusammengespielt hatte. Und der hatte auch ein Buch geschrieben zu dem Zeitpunkt und es ging eigentlich eher darum, wie vermarktet man jetzt das Buch so, dass ich mich mal mit ihm austausche so darüber. Und dann hat er gesagt, er hat das Buch geschrieben für sein Coaching. Und dann habe ich gesagt, hä, wie, was für ein Coaching? Und dann hat er gesagt, ja, er macht so Mentalcoaching für Fußballer. So. Und dann haben wir uns ausgetauscht über seine Story und so und ungelogen, es war wirklich wie, wenn wir irgendwie bei der Geburt getrennt wurden. So komplett gleiche Story. Er ist zwar dann in die USA gegangen, aber wirklich vom Mindset, von der Person, ganz viele Parallelen. Und er hatte mir dann die Ausbildung von Michael von Kunert empfohlen in Limburg. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich genau das. So, da habe ich echt Bock drauf, das mir mal anzugucken und zu machen. Und dann war es auch so, dass so die ersten Trainer schon mal gesagt haben, hey, kannst du mal mit dem sprechen. Da ging es jetzt gar nicht so ums Coaching, sondern da ging es also um Spieler. Ja, also die wollten, dass ich mal mit dem Spieler spreche, weil die Trainer überall ja dann wieder bei neuen Vereinen waren und so. Und da ging es wirklich erstmal darum, nur so Erfahrungsaustausch, dass die Trainer das Gefühl hatten, okay, die könnten vielleicht von meiner Geschichte, von meiner Erfahrung irgendwie profitieren. Und das war so der Startschuss, würde ich sagen, ja, wo ich dann einfach beschlossen habe, okay, hey, da habe ich echt Bock drauf, ich probiere das jetzt. Und das war ja damals so eine Zeit, es hat sich jetzt schon in den letzten 5-6 Jahren schon nochmal ganz anders entwickelt, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht damals, dass sich das so entwickelt und auch so schnell entwickelt, niemals. Also ich habe halt gedacht, okay, meine Frau war damals schwanger, so jetzt kann ich die Elternzeit nutzen, ja, um mir das irgendwie aufzubauen. Und wenn es dann nicht klappt, okay, dann werde ich was anderes wieder machen. Aber das war damals eine Zeit, wo ich glaube ich zur richtigen Zeit eingestiegen bin. Ja, und da gut das Ganze in meinem Tempo aufbauen konnte und da alles reinsetzen konnte, was ich hatte und die Zeit mir auch dafür genommen habe. Und dann ging es los. Erstmal Postings gemacht, Instagram-Profil aufgebaut, einfach um... Ja, wenn ich jetzt mit Spielern im Austausch bin, einfach wie so eine Art, wie soll man sagen, einfach so auf was hinzuweisen oder ja, einfach zu sagen, okay, guck, kannst mal da gucken, was ich so mache und so, um dann ja so ein bisschen in Kontakt zu treten mit dem einen oder anderen Spieler auch. Na klar, ich war 10, war einige Jahre natürlich raus, 5-6 Jahre raus. Mhm. Das war dann eine neue Generation, so die Spieler, mit denen ich zusammen gespielt habe. Ja, die waren halt dann ja auch schon älter und und habe dann angefangen erstmal kostenlos zu coachen ein paar Spieler, um da reinzukommen und ein bisschen zu üben, auch Erfahrungen zu sammeln, muss man einfach auch ganz klar sagen. Ja, und dann hat sich eigentlich verselbstständigt, muss man sagen.
Du hast jetzt, wir haben über Coaching gesprochen, ich weiß aber, dass heute dein Produkt- und Dienstleistungsportfolio, nenne ich es jetzt mal, sehr oder viel breiter ist. Sag doch da gerade noch ein paar Worte dazu, weil ich das einfach spannend finde, dass es nicht nur das One-on-One-Coaching ist, sondern auch du dich ja so peu à peu und Jahr für Jahr, glaube ich, weiterentwickelt hast mit verschiedenen Produkten und Dienstleistungen.
Ja, also klar, es hat natürlich mit dem Einfachsten angefangen, mit dem 1-zu-1-Coaching, aber auch da ist ein Riesenprozess, hat ein Riesenprozess stattgefunden. Also, weil klar, am Anfang macht man sich natürlich Gedanken, wie will ich arbeiten? Jetzt hatte ich, gerade als ich mit dem Sportpsychologen gearbeitet habe und Michael von Kuhnert habe ich ja meine Ausbildung gemacht, der auch schon so ein bisschen eine andere Generation ist als ich und der viel früher angefangen hat, eine extrem krasse Erfahrung hat in dem Bereich. Und ich hatte ihn dann danach, weil du vorhin auch Coaching im Business-Bereich angesprochen hattest, ich hatte ihn dann auch als Mentor, also ich war bei ihm dann auch im Mentoring-Programm 2 Jahre mit dabei, habe dort sämtliche Weiterbildungen auch bei ihm gemacht, was Sportmental-Coaching, Sportmental-Training angeht, Vortragstraining und so weiter. Und für mich war am Anfang extrem wichtig, erstmal ein Verkaufstraining zu machen. Erstmal zu wissen, okay, was ist denn eigentlich mein Produkt? So, was ist mein, wie will ich arbeiten? Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das zu machen und da auch echt Geld in die Hand zu nehmen und da zu investieren, weil ich glaube, das war die größte Baustelle am Anfang, die ich hatte. Und habe dann überlegt, wie könnte mein Paket aussehen? Weil ich wollte, das war mir klar, ich wollte in Paketen arbeiten, weil es ein Teil gab, den ich unbedingt abdecken wollte, und das war eigentlich die Rundum-Betreuung. Weil ich ja schon jetzt in meiner Arbeit sehr stark von mir als Spieler ausgehe, wie das bei mir damals war. Und ich weiß, mir wären gar nicht so die Sessions wichtig gewesen, sondern mir wäre es einfach wichtig gewesen, immer zu wissen, da ist jemand, den kann ich anrufen, wenn was ist. So. Und das war erstmal die Grundvoraussetzung. Bedeutet, das konnte ich nicht lösen, indem ich auf Zeit abrechne. Weil wie willst du sowas auf Zeit abrechnen? Da machst du dich ja, also da wirst du ja bescheuert. Wenn du jede WhatsApp-Nachricht, jede Sprachnachricht, jedes Telefonat irgendwo, also da habe ich dann mehr Arbeit mit dem Abrechnen als tatsächlich im Coaching. Ja, das heißt, so, es muss ein Paket sein. Es musste ein Zeitraum sein, in dem ich arbeite, und natürlich sollte es auch so sein, dass die Spieler nicht nur jetzt über ihre Sorgen sprechen, über ihre Ängste sprechen, über Dinge sprechen, die sie beschäftigen, sondern mein Ansatz war es, die Spieler so zu entwickeln, dass sie mich irgendwann theoretisch nicht mehr brauchen sollten. Ja, natürlich gibt es dann Spieler, Spielerinnen, wo es dann einfach wirklich danach, wenn sie irgendwie ein gewisses Fundament haben, dass sie dann eine Begleitung haben wollen, ja, weil es ja einfach auch ein gewisses Training ist, ja, und das kennst du ja sicher, kennen wir ja alle irgendwo, ja, wenn wir irgendwie ein Commitment eingehen und jemand an der Seite haben, dann arbeiten wir anders, als wenn wir es selber machen. Das ist einfach so. So, und dann war das erstmal der Prozess, also erstmal das 1-zu-1 so zu gestalten, dass erstmal das für mich einfach Sinn macht, ja. Und natürlich auch von der Preisgestaltung. Ja, weil klar, ihr müsst euch vorstellen, am Anfang bin ich nicht direkt in der Bundesliga eingestiegen, sondern die ersten Spieler kamen aus der Oberliga. Ja, bedeutet, es musste irgendwie auch ein Preis sein, der für die Jungs bezahlbar ist. Ja, auch wenn sich das jetzt vielleicht am Anfang für mich noch nicht rechnet. So, und dann hat sich das peu à peu gesteigert. Ja, ich konnte natürlich nicht direkt mit 6 Monaten einsteigen, weil klar, mit 6 Monaten wird der Preis höher und ist natürlich für die Spieler dann auch meistens dann nicht direkt transferierbar, dass man ja 6 Monate arbeitet, sondern die sehen dann erstmal nur den Preis. Ja, das heißt, ich musste erstmal mit 6 Wochen und 3 Monaten einsteigen, auch wenn das eigentlich vom Ansatz nicht der ist, den ich fahren wollte. Aber ich musste, ein Tod musste ich sterben.
Ja, ist ein ganz anderes Arbeiten, auch wenn du weißt, du arbeitest jetzt nur 6 Wochen mit jemandem zusammen. Ja.
Genau. Und das wollte ich eigentlich nicht, nur am Anfang hat es meine Kundengruppe einfach nicht so hergegeben, dass ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt mich 6 Monate verpflichten weil klar, irgendwann, am Anfang vielleicht nicht direkt, aber irgendwann muss es natürlich auch, wenn sich das so entwickeln soll, natürlich auch ein Business Case werden. Ja, das ist einfach so, das muss ich irgendwie rechnen. Ja. Und deshalb musste ich damit halt erstmal anfangen, ein Tod musste ich sterben, so, und dann hat sich das entwickelt, dass ich irgendwann einfach auch sagen konnte, okay, jetzt bin ich bereit, auch ein 6-Monats-Programm anbieten zu können, weil einfach die Spieler sich auch dementsprechend verändern. Und dann haben sich auch die Preise erhöht, ja, weil klar, ich entwickle mich als Coach weiter, aber man muss dazu sagen, durch die Preiserhöhung sortierst du halt schon aus, ja, weil dann hast du auch mehr ich hatte dann auch mehr Anfragen und du musst dich dann halt entscheiden, ja, also wie viel Spieler kannst du aufnehmen? An dem Punkt bin ich dann auch irgendwann gestoßen, dass ich sagen musste, okay, hätte ich nicht gedacht, aber ich muss jetzt irgendwann gucken, dass das einfach überhaupt noch handelbar ist. So, und dann Schritt für Schritt Preise immer weiter erhöht, weil du darüber natürlich auch ein anderes Commitment setzt und dann auch eine andere Kundengruppe dadurch ansprichst. Das ist ganz normal. So, und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, also meine Frau ist irgendwann mit eingestiegen nach einem Jahr, die dann den ganzen Social Media, Kooperationsbereich, Pressearbeit, Marketing, also sie ist eigentlich mittlerweile mein Boss, so muss man sagen, weil ich eigentlich nur noch die Coachings mache und den ganzen Rest meine Frau übernimmt. Also ohne meine Frau wäre das Ganze, was ich heute mache, gar nicht möglich. Das würde nicht funktionieren. Ja, dann haben wir eine Anna Wellmann noch mit dazu genommen, die meine Frau jetzt unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Mentaltrainerin eingestellt. Als wir dann an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, es wird zu viel 1:1, ich bin zu eingespannt, es ist eine zu krasse Terminlast, es ist einfach auch zu viel zwischen den Terminen mit Melden, mit Zurückmelden am Wochenende und so weiter, wollte ich reduzieren auf weniger Spieler, auf die ich mich dann richtig konzentrieren kann. Und dann war die logische Konsequenz, ein Gruppencoaching zu machen. Das war so der erste Schritt. Gar nicht erstmal so, was es denen bringt und was das Gruppencoaching für Vorteile hat für die Spieler, sondern erstmal so, ich wollte reduzieren und ein skalierbares Produkt machen. So, jetzt gab es natürlich auch viele Spieler, Spielerinnen, die sich jetzt das 1:1 nicht mehr leisten konnten. Ja, gerade Spielerinnen, ich sag mal Bundesliga, so im letzten Drittel Bundesliga, aber auch Spielerinnen zweite Liga, dann Spieler, Männer, Regionalliga abwärts, aber auch so, ich sag mal, Hälfte, untere Hälfte, dritte Liga, wo es dann schwierig wurde. Und mir ist es unheimlich schwer gefallen, Gespräche mit den Jungs und Mädels zu führen und zu wissen, hey, die haben ein Thema und es ist wichtig, dass die in dem Bereich arbeiten. So, und jetzt sagen die, scheiße, es ist mir zu teuer und ich kann nicht arbeiten. Mir ist es schwer gefallen, die dann wegzuschicken. Und für die wollte ich auch ein Produkt machen. Ja, und dann haben wir das Gruppencoaching aufgesetzt, haben dann einen Videokurs gemacht mit knapp 100 Videos, mit, ja, so ein, ja, wie so ein Fundament, was die Spieler dann da aufbauen können. Und dann eben, das hat mir nicht gereicht, also ich wollte nicht nur einen Videokurs machen, sondern ich wollte trotzdem eine Art Coaching machen und haben dann quasi ein Gruppencoaching gestartet, wo die Spieler dann in wöchentliche Live-Calls kommen können. Und mittlerweile muss ich sagen, dass es ein echt krasser Mehrwert ist für die Spieler, weil in so einem Gruppencoaching, ich weiß nicht, ob von euch jemand schon mal sowas gemacht hat.
Ich war ja einmal dabei.
Es ist, du bist zwar als Coach dabei, aber in so einem Gruppencoaching ist die Gruppe der Coach. Weil es nicht so ist, dass die Fragen stellen und ich antworte, sondern es ist ein Austausch. Also es findet ein Austausch statt. Es ist wie eine Mastermind, kann man sich das vorstellen, wo die Spieler sich gegenseitig, wie eine Art Community, sich gegenseitig unterstützen und alle irgendwie am selben Ziel arbeiten, mental stärker zu werden. Und das ist schon cool für viele Jungs und Mädels, die da mit dabei sind. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Produkt oder Programm geworden, so als Ergänzung zum 1:1, für entweder für eine andere Zielgruppe oder Kai, ich meine, du bist jetzt auch dabei, oder halt als Zusatz, ja, weil es einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz ist als das 1:1-Coaching. Ja, und dann, ja, war das, wie gesagt, einfach nochmal eine gute Ergänzung, einfach auch was Skalierbares zu haben, wo jetzt nicht immer ich direkt Zeit gegen Geld eintausche, ja, und direkt mit jedem Spieler, der dazukommt, wieder 6 Monate quasi Zeitaufwand habe, sondern da habe ich halt meine Spieler, das sind gerade so 30 Stück, 30 Spieler, Spielerinnen, und die dann die Möglichkeit haben, jede Woche in einen Call zu kommen, wo ich halt einen Termin habe.
Also war so ein Prozess, also klingt jetzt so quasi, war so ein Prozess, die Produkte wurden einfach, sind peu à peu entstanden.
Genau, und jetzt haben wir mit Isabel jemanden dazu genommen für den Jugendspieler- und Elternbereich, was auch wieder, so wie du gerade sagst, es geht mit der Entwicklung, also mit der eigenen Entwicklung geht dann auch die Unternehmensentwicklung weiter, ja, also man überlegt sich dann, okay, man ist es wieder an dem Punkt, wo es vielleicht wichtig ist, was zu verändern. Und dann überlegt man, was sind die Möglichkeiten? Ja, bei Isabel haben wir auch überlegt, können wir uns das überhaupt leisten? Also können wir jetzt jemanden dazu nehmen und einen Bereich quasi aus dem Boden stampfen, den ich bisher irgendwie so nur nebenher gemacht habe. Das heißt ja, wir müssen den Bereich aufbauen und ich weiß, wie es, was es heißt, sowas aufzubauen. Ja, das heißt, wir tragen jetzt quasi eine Person eigentlich die ersten Monate erstmal mit, auch finanziell mit. Und das ist schon was, wo du dann eine Entscheidung treffen musst und erstmal investieren musst. Also klar, wir geben quasi erst Geld aus, aber wir sind davon überzeugt, dass wenn wir den Bereich richtig aufgebaut haben und das, was wir wollen, also was, welche Idee dahinter steckt, wenn wir das da reinkriegen, dann wird das auch ein geiler Bereich werden. Also dann wird es auch ein Bereich werden, der irgendwann, so wie es jetzt bei mir ist, sich verselbstständigt. Also dann müssen wir da wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel machen, sondern ich weiß auch, dass Isabel da gute Arbeit machen wird und auch macht, dass, wie gesagt, dass es dann einfach von selber weitergeht.
Ja. Lass uns zum Abschluss vielleicht dann einfach noch in die Zukunft schauen. Wo siehst du denn dich und dein Coaching, wenn wir 5 Jahre in die Zukunft schauen?
Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, als ich gestartet habe, hätte ich niemals gedacht, dass das die nächsten 5, 6 Jahre sind, ja, also wo wir jetzt stehen. Also mein Ziel ist es schon, mehr Menschen zu erreichen und vor allem die Mission, die wir haben und die wir auch gestartet, mit der wir auch gestartet sind, so diesen mentalen Bereich einfach zur Normalität werden zu lassen. Also immer mehr Leute damit zu erreichen und einfach ein Umdenken auch stattfinden zu lassen. Das ist einfach wirklich, wie gesagt, dass es einfach auch kein Thema mehr ist. Also mich regt es auch auf, wenn ich Posts lese, so es soll einfach normal sein. Es soll einfach normal sein, darüber zu sprechen. Es soll einfach normal sein, dass es irgendwie ein Teil des Trainings ist. Es soll einfach normal sein. Es soll kein Thema mehr sein, das irgendwie negativ oder auch besonders positiv ist, dass sich jemand jetzt dazu äußert. Es sollte auch nicht so krass sein, dass jetzt jemand sagt, hey, ich arbeite mit einem Mentaltrainer oder ich habe psychische Probleme. Es sollte einfach kein Thema sein. So, das ist die Mission. Und klar, unternehmerisch, es wird jetzt Ende diesen Jahres eine Ausbildung geben und das ist natürlich, passt alles unter diese Mission, ja, soll mehr Menschen erreichen, andere Hebel auch setzen, mit mehr Trainern vielleicht auch zu arbeiten, ja, und das passt jetzt auch, ich sag mal, zu dem Bereich, den wir jetzt gestartet haben mit den Jugendspielern und den Eltern, einfach auch diesen Bereich zu festigen, weil klar, von unten rauf kannst du halt viel, viel machen, ja.
Und, Eltern total wichtig.
Eltern, extrem wichtig, ja, also super wichtiges Thema, weil ich glaube, da ganz viel Potenzial einfach auch drinsteckt, ja, weil klar, die Eltern sind die ersten Ansprechpartner meistens für die Kids und alles oder vieles, was du gesagt bekommst und es sind Kleinigkeiten, es ist ja nicht nur, dass man jetzt über Eltern spricht, die, keine Ahnung, da eine mega Emotion reinbringen und halt ihr Kind schlecht behandeln, so, sondern es sind ja Kleinigkeiten, also kleine kommunikative Sachen, die, ja, Wörter, die man verwendet oder Sätze, die man sagt, über die man vielleicht gar nicht so nachdenkt, die dann irgendwas im Kind hinterlassen, was man vielleicht gar nicht möchte, so. Und deswegen ist es einfach brutal wichtig, da auch die Eltern vorzubereiten, zu coachen, ja, und da den Kids einfach die bestmögliche Unterstützung zu geben. Und wir haben jetzt mit dem Jugendspielerbereich schon angefangen. Das ist auch was ich jetzt vielleicht vor 5, 6 Jahren nicht so gesagt hätte, weil ich da einfach eine One-Man-Show war. Jetzt ist das ein bisschen anders. Ich habe schon auch so ein bisschen den, ja, so die Vision zu sagen, hey, auch andere Mentalcoaches mit dazu zu nehmen, aber immer für einen gewissen Bereich. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich meine, wir sind jetzt gerade noch sehr stark auf den Fußball spezialisiert und auch positioniert, weil klar, ich meine, irgendwie logisch, ja, wenn man spitz positioniert sein möchte, dass ich den Fußball gewählt habe durch meine eigene Story. Aber ich arbeite ja auch mit ein paar Einzelsportlern zusammen aus anderen Sportarten oder anderen Mannschaftssportlern, dass man so auch ein bisschen das Ziel haben kann, oder wir haben auch so ein bisschen das Ziel, vielleicht Mentaltrainer, Mentalcoaches, ehemalige Sportler einzustellen, die dann den jeweiligen Bereich für sich übernehmen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ob das jetzt im Volleyball ist, ob man da jemand dazu holt, der oder die dann quasi die Volleyballspieler, Spielerin dann übernimmt. Und da bin ich auch bereit, wirklich dann, wenn ich da Potenzial sehe, auch zu investieren und so wie wir es jetzt mit dem Jugendspielerbereich machen, ja, auch dann wirklich einen Bereich aus dem Boden zu stampfen. für uns.
Chapeau. Bin sehr gespannt auf den weiteren Weg. Das werden wir hoffen. Vielleicht können wir ja auch mit diesem Podcast, in einer der ersten Folgen ist es sicher schwierig, da viele Leute zu erreichen, aber vielleicht einen kleinen Pluspunkt in der Leute, die du erreichen kannst, können wir hiermit vielleicht auch mit dem Podcast leisten.
Cool. Hat Spaß gemacht.
Ja. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, Sven.
Gerne. Klar.
Und dann sage ich auf bald.
Danke dir.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.